SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Am Montagmorgen mit Stefan Eich. Hallo. Nach der Unwetter- und Flutkatastrophe gehen die Aufräumarbeiten weiter. Allein im Kreis Ahrweiler sind bisher 116 Menschen tot geborgen worden. Das hat der rheinland-pfälzische Innenminister Lewenz gesagt. Die meisten Opfer seien noch nicht identifiziert.
Menschen seien durch die starke Strömung des Hochwassers zum Teil kilometerweit von ihren Heimatorten weggespült worden. Das ganze Wochenende waren Helferinnen und Helfer in den Orten an der Ahr und in der Eifel unterwegs und haben versucht, Schlamm und Trümmer wegzuräumen. Die Polizei ist weiterhin mit Hubschraubern auf der Suche nach Vermissten. Manche Dörfer sind nach wie vor von der Außenwelt fast abgeschnitten und werden über die Luft versorgt. Jetzt, 5 Tage nach dem Hochwasser, wird das ganze Ausmaß der Katastrophe immer deutlicher. In vielen Orten gibt es nach wie vor kein fließendes Wasser, kein Strom und kein Gas. Auch der öffentliche Nahverkehr ist in weiten Teilen des Kreises noch lahmgelegt. Das Schienennetz der Ahrtalbahn ist an vielen Stellen völlig zerstört. Das Handynetz ist dagegen nach Angaben der Mobilfunkanbieter teilweise wieder hergestellt. Kanzlerin Merkel hatte gestern bei ihrem Besuch in der Verbandsgemeinde Adenau schnelle Hilfe zugesagt. Mitte der Woche werde der Bund ein Hilfsprogramm auf den Weg bringen. Die Hilfsbereitschaft in der Region ist weiterhin groß. Am Nürburgring liegen nach Angaben des ADAC mittlerweile Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel auf einer Fläche von etwa 3 Fußballfeldern. Das sei mehr als genug, teilte der ADAC mit. Vorerst würden keine weiteren Spenden angenommen.
Das war die Zusammenfassung von SWR-Reporter Michael Häusler. Hätte man die Menschen früher vor diesen verheerenden Überschwemmungen warnen können? Politiker mehrerer Parteien kritisieren den Bevölkerungsschutz in Deutschland, zum Beispiel FDP-Fraktionsvize Theurer. Er spricht von einem so wörtlich Systemversagen, für das Bundesinnenminister Seehofer die Verantwortung trage. Der Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BKK, Schuster, weist die Kritik zurück. Die Warninfrastruktur des Bundes habe funktioniert, sagt er. Raimund Bacher fasst zusammen.
Der deutsche Wetterdienst hätte relativ gut gewarnt. 150 Meldungen seien über die Warn-App Nina des BBK an die 9 Millionen Nutzer ausgesendet worden, so Schuster. Konfrontiert mit den massiven Folgen der Flutkatastrophe ist der Vorwurf laut geworden, dass die Menschen womöglich nicht rechtzeitig gewarnt worden seien. Fest steht, nur ein Teil der Bevölkerung wurde mit Sirenengeheul alarmiert. Der Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wies darauf hin, dass der Bund den Ländern mit einem 90-Millionen-Euro-Programm beim Aufbau und der Ertüchtigung von Sirenen helfen will. Bislang gibt es allerdings noch nicht einmal einen bundesweiten Überblick, wo wie viele Sirenen stehen.
Kritik gab und gibt es auch an Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidat von CDU und CSU. Laschet hatte, während Bundespräsident Steinmeier den Opfern der Unwetter sein Mitgefühl aussprach, im Hintergrund gescherzt und gelacht, was viele als geschmacklos als empörend empfunden haben. Im WDR-Fernsehen sagte Laschet am Abend:
Ich war den ganzen Tag unterwegs. Es gab emotionale Begegnungen, die mich auch wirklich erschüttert haben. Und deshalb ärgere ich mich umso mehr über diese wenigen Sekunden. Das war unpassend. Es ist nicht in Ordnung, in einem solchen Moment zu lachen.
Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union. Politische Gegner, Menschenrechtler oder kritische Journalisten abhören, herausfinden, wo sie gerade sind, heimlich Fotos machen. All das soll die israelische Spionagesoftware Pegasus können und auch E-Mails und sogar verschlüsselte Chats mitlesen. Dass diese Software auch eingesetzt wird, das legen Recherchen eines internationalen Journalistenkonsortiums nahe, zu dem NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit gehören. Der Überblick von Stefanie Germann.
Wer die Auftraggeber der möglichen Aussperrungen waren, sei aus dem Leak nicht eindeutig hervorgegangen. Erste Vermutungen weisen nach Ungarn. Die Spionagesoftware Pegasus wird wegen ihrer Leistungsfähigkeit als Cyberwaffe eingestuft. Insgesamt habe das internationale Recherchenetzwerk ein Datenleak aus rund 50.000 Nummern ausgewertet, die potenziell Ziel der Angriffe waren. Laut Washington Post standen auf der Liste auch die Nummern von Staatsoberhäuptern und Ministerpräsidenten, Mitgliedern arabischer Königsfamilien, Diplomaten und Geschäftsleuten.
Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart wird weiterhin von Präsident Klaus Vogt geführt. Nach monatelangen Querelen und einer 10-stündigen Mitgliederversammlung hat sich der 51-Jährige gegen Herausforderer Pierre-Henrik Steiger durchgesetzt. SWR-Sportredakteur Thomas Bareis.
Gespannt darf man sein auf die zukünftige Zusammenarbeit der ehemaligen Streithähne in Sachen Datenaffäre Klaus Vogt und AG-Vorstand Thomas Hitzlsperger. Natürlich hat auch den VfB Stuttgart die Corona-Pandemie finanziell schwer belastet. Wie der Interimsfinanzvorstand der VfB AG Tobias Keller mitteilte, lag das Gesamtminus der in eine Aktiengesellschaft ausgegliederten Fußballabteilung zwischen März 2020 und Juni 2021 bei etwa 56 Millionen Euro.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute scheint viel die Sonne, zwischendurch ein paar lockere Wolkenfelder. Im Rheinland halten sich am Morgen dichtere Wolken. Später wird es dann dort auch sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad im Westerwald und sommerlichen 29 Grad in der Ortenau.
SWR aktuell. Service.
Wer durch ein Neubaugebiet fährt, der wird recht wenige Häuser dort sehen, auf deren Dach keine blau schimmernden Gestelle montiert sind. Photovoltaik, also Gerätschaften, die Sonnenlicht in Strom umwandeln, das ist nicht mehr wegzudenken. Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg sagt, für die Energiewende sei ein massiver Ausbau der Sonnenenergienutzung unerlässlich. Bis 2050 sollen 16,7 Terawattstunden pro Jahr Strom durch Photovoltaik erzeugt werden. Rheinland-Pfalz will eine Stromversorgung aus 100% erneuerbaren Energien bis 2030 erreichen. Das sind ehrgeizige Ziele. Damit die auch klappen, müssen auch private Haushalte mitmachen. Und so mancher Hausbesitzer überlegt, sich auch Photovoltaikmodule auf das Dach montieren zu lassen. Aber lohnt sich das tatsächlich? Das hat uns Alice Thiel-Sonnen aus der SWR Umweltredaktion erklärt. Wenn ich mir diesen Sommer angucke, dann kann ich mal ins Grübeln kommen, ob ich mir so eine Photovoltaikanlage überhaupt einbauen lassen soll.
Zugegeben, so ein grauer Dauerregentag, das bringt bei einer kleinen Anlage nur 5-6 Kilowattstunden. Das deckt den Tagesstrombedarf von einem sehr sparsamen Single-Haushalt. Aber an sonnigen Tagen, da ist die Produktion 10-mal so hoch und das macht es lohnend. Denn ich kann das, was die Sonne zu viel produziert, ins allgemeine Stromnetz einspeisen. Dafür gibt es eine Vergütung von 7,5 Cent die Kilowattstunde. Und ich kann den Sonnenstrom selbst nutzen. Also ich muss dann nicht teuer beim Energieversorger einkaufen, weil der würde so gut 30 Cent die Kilowattstunde kassieren. Und diese Rechnung, Eigenverbrauch und Einspeisung, die geht eben in unseren Breitengraden mit unserer durchschnittlichen Zahl an Sonnentagen auf.
Welchen Strombedarf kann ich denn bei mir decken?
Im Schnitt haben die Solaranlagen auf Privatdächern so 28 Solarmodule. Das gibt am Ende des Jahres rund 7000 Kilowattstunden Strom, jetzt mal ganz grob gerechnet. Nehmen wir einen Drei-Personen-Haushalt, da sagt man, im Schnitt verbraucht der so 3500 Kilowattstunden im Jahr. Also den versorgt die Photovoltaikanlage schon mal locker. Zumindest den Zahlen nach. Natürlich, es schwächelt bei der Versorgung am Abend, im Winter oder eben an diesen grauen Regentagen. Man kann da aber auch ein bisschen gegenspielen, indem man zum Beispiel die Waschmaschine, die Spülmaschine ganz bewusst mittags laufen lässt und eben nicht abends nach Sonnenuntergang. Denn es geht darum, möglichst viel Solarstrom vom Dach selbst zu nutzen. Das ist im Moment sozusagen die Renditeschraube. Je mehr Eigenverbrauch ich habe, umso höher ist die Gewinnsumme unterm Strich.
Für graue, wolkige Tage oder für abends oder nachts werden inzwischen Stromspeicher angeboten, also Batterien, wo der Sonnenstrom des Tages zwischengelagert werden kann. Lohnt es sich denn, solch einen Speicher anzuschaffen?
Der Vorteil von so einem Speicher wäre natürlich, ich kann noch mehr Sonnenstrom vom Dach selbst verbrauchen, muss noch weniger teuren Strom vom Energieversorger dazu kaufen, also kann den Gewinn unterm Strich erhöhen. Aber das ist Theorie. Solche Stromspeicher für zu Hause sind zwar in den letzten Jahren immer günstiger geworden, sie sind aber immer noch zu teuer. Das geht ab 6.000 Euro aufwärts. Und wenn am Ende die gespeicherte Solarkilowattstunde teurer ist als die, die ich ganz normal beim Stromversorger beziehen würde, dann ist das kein gutes Geschäft. Da lässt sich mit verschiedenen Förderprogrammen noch was machen. Das muss man für die eigene Situation jeweils durchrechnen. Aber in den meisten Fällen rechnet sich der Stromspeicher derzeit eben noch nicht.
Alice Thiel-Sonnen aus der SWR Umweltredaktion.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Wir kommen nochmal zurück zur Hochwasserkatastrophe. Wegen der haben auch Bundespolitiker ihren Urlaub abgebrochen. Bundesinnenminister Seehofer will sich heute im Katastrophengebiet in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz umsehen. Am Vormittag wird der CSU-Politiker an der Steinbach-Talsperre bei Euskirchen erwartet. Dort wird derzeit pausenlos Wasser in riesigen Mengen abgepumpt, um Druck vom maroden Deich zu nehmen. Die Gefahr, dass der Deich bricht, die ist zwar gesunken, trotzdem bleibt das Gebiet unterhalb der Talsperre erstmal evakuiert. Am Morgen wollen Experten darüber beraten, ob und wann die Anwohner zurück in ihre Häuser können. Später besucht Seehofer dann das Krankenhaus im überfluteten Ahrweiler. Welchen Einfluss die Ereignisse auf die Bundestagswahl im September haben werden, das ist noch gar nicht absehbar. Aber sie müssen auf jeden Fall mehr Ernsthaftigkeit in den Wahlkampf bringen, findet SWR Berlin-Korrespondentin Efi Seibert.
Niemand hätte letzten Montag geglaubt, dass sich alles innerhalb nur weniger Tage so dramatisch verändern würde. Dieser Montag ist kein normaler Start in eine neue Woche. Für die Menschen in den Katastrophengebieten sowieso, aber auch für die Politiker. Die Zeiten des Wischi-Waschi-Wahlkampfs, sie sollten jetzt erstmal vorbei sein. Es wird Zeit für eine neue Ernsthaftigkeit, die der Situation jetzt, aber die auch dem neuen Jahrzehnt und seiner Bevölkerung gerecht wird. Und das heißt auch, es wird jetzt wieder um das Thema gehen, das die Menschen laut Umfragen auch vor der Hochwasserkatastrophe am meisten umgetrieben hat, nämlich der Klimaschutz. Wenn die Krisenmanager die ganz akute Lage vor Ort langsam in den Griff bekommen haben, da muss wieder intensiv darüber diskutiert werden, welche konkreten Pläne die Parteien für die Klimazukunft haben. Wie viel davon ist schöner Schein, was sind nur wolkige Worte und was ist wirklich ernst gemeint und durchdacht. Bei den letzten Umfragen wurde zwar deutlich, dass ein großer Teil der Menschen tatsächlich Klimaschutz wichtig findet, aber auch, dass sie, wenn es wirklich ernst wird, keine großen Umbrüche möchten und auch eigentlich nichts gegen ein bequemes Weiter-so haben. Angesichts der schrecklichen Bilder könnte sich das verändern. Und dann werden wir uns ernsthaft fragen müssen, ob und wie viele Opfer wir bereit sind, dafür zu bringen, dass es in ferner Zukunft hoffentlich weniger solcher Katastrophen geben wird. Alles andere ist Augenwischerei.
Efi Seibert in SWR aktuell, Hauptsache Hauptstadt. In England werden heute die meisten Corona-bedingten Einschränkungen aufgehoben. Aus London, Imke Köhler.
Theater und Kinos dürfen wieder alle Plätze besetzen, Pubs so viele Gäste bewirten, wie sie wollen. Und bei Events und privaten Feiern können unbegrenzt viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen. Die Aufhebung begründet die britische Regierung mit dem Erfolg des Impfprogramms. Premier Johnson verweist darauf, dass der Impfschutz bei den meisten Covid-Infektionen einen schweren oder gar tödlichen Verlauf verhindere. Viele Wissenschaftler sehen die Aufhebung der Restriktionen trotzdem kritisch. Prognosen zufolge werden die Neuinfektionen auf bis zu 100.000 pro Tag steigen, die Todesfälle auf 100 bis 200 pro Tag. Allerdings können Experten auch nicht ausschließen, dass die Zahlen höher liegen werden.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.